Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu Aeon begrüßen. Für die Dauer der Konferenz sind alle Teilnehmerleitungen stumm geschaltet. Ich übergebe das Wort nun an Frau Gundula Dietrich zur Eröffnung der Konferenz. Bitte schön.
Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie entweder wieder, also für die, die gestern schon teilgenommen haben, oder neu bei unserem Webinar begrüßen zu dürfen. Ich stelle mich erst noch mal vor. Mein Name ist Gundula Dietrich. Ich bin Partner und Geschäftsführerin für Aeon Retirement Solutions in Deutschland. Bin seit ungefähr 3 Jahrzehnten in der BAV unterwegs und von Hause aus Aktuarin. Bevor wir zu den Inhalten kommen, möchte ich Ihnen gerne noch einige formale Dinge erläutern. Sie werden von uns im Nachgang zu diesem Webinar auch die Inhalte nochmal in einer kurzen Zusammenfassung als Präsentation zugeschickt bekommen. Wir haben noch eine Besonderheit für Kollegen am Telefon, die auch Aktuare sind und Weiterbildungspunkte brauchen. Wenn Sie sich mit einer E-Mail an die Judith Kemper wenden würden, schicke ich Ihnen ein Formular zu, weil wir sind in der Lage, für dieses Webinar auch Weiterbildungspunkte vergeben zu können. Schicken Sie uns dann dieses Formular zurück und wir melden das dann zentral an. Soweit dazu. Noch ein Punkt. Sie haben über die Chatfunktion jederzeit Gelegenheit, Fragen an uns einzureichen. Selbstverständlich können Sie uns auch kontaktieren im Nachgang oder auch Ihre Client Leads bei Aeon anrufen, wenn Sie zu bestimmten Themen einfach noch mehr Erläuterungen wünschen. Wenn wir nicht alle Fragen gleich beantworten können, dann werden wir das aber im Nachgang nachholen. Ja, die Situation ist im Moment ganz besonders und besondere Situationen brauchen besondere Maßnahmen. Wir alle befinden uns in einer Situation, die wir so auch noch nicht erlebt haben, also jedenfalls nicht in dieser Generation und nicht hierzulande. Es ist alles noch nicht ausprobiert von uns, es ist alles neu und ungeübt. Wir müssen in jedem Unternehmen agil und flexibel sein, um uns über diese Phase zu bringen, egal was für Unternehmen das sind, ob das große, kleine sind, welche Branche, welche Rechtsform. Ein paar Branchen mag es geben, die mittlerweile eher erfolgreicher sind als bisher, aber insgesamt ist die Wirtschaft schon in einer sehr schwierigen Phase. Wir sind uns als Berater für Altersversorgung natürlich bewusst, dass die BAV im Moment nicht das vorrangige Thema ist und das ist auch, was wir häufig wieder gespiegelt bekommen, dass man im Moment einfach auch in der HR-Abteilung oder auch bei Finance andere Themen im Vordergrund hat. Dennoch, gerade jetzt wissen wir ja, dass die Altersversorgung schon ein Kostenfaktor ist, der relevant ist und auch einen Hebel hat, der nicht unerheblich ist. Diese Altersversorgung ist eine langfristige Geschichte und alles, was man jetzt kurzfristig tun muss und was man tun kann, um sich dann möglicherweise zu entlasten, kann man eigentlich in der Zeit bis zum Rentenbeginn der Mitarbeiter auch wieder gut machen oder aufholen. Wir haben dieses Format jetzt ins Leben gerufen und wollen das auch gerne fortführen, um einfach so mal einen Rundumblick zu geben, Ihnen vielleicht auch Denkanstöße zu geben, Hilfestellungen oder Tipps. Alles, was Ihnen vielleicht Ihre tägliche Arbeit erleichtert oder erleichtert auch, Fragen zu beantworten, die Sie von Ihrer Unternehmensführung dann gestellt bekommen. Manche Dinge müssen jetzt eben auch sehr schnell gemacht werden und wir kennen ja viele Prozesse in der BAV, die auch langwierig sind, langwierige Verhandlungen zur Folge haben, Vorbereitung. Hier muss man vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen schneller handeln und wenn das Risiko kalkulierbar ist, kann man das auch tun, wenn man eine Wirkung erzielt, die tatsächlich über diese Phase hilft. Tja, jeder Tag bringt was Neues, das lernen wir ja auch gerade. Nichts, was gestern war, muss so sein, wie es wie es dann heute ist. Und viele Unternehmen schicken inzwischen ihre Mitarbeiter, auch die aus der Verwaltung, in Kurzarbeit oder in Zwangsurlaub. In anderen Bereichen sehen wir, dass Arbeitskräfte fehlen, wenn man nur an Pflege oder solche Dinge denken. Also wirklich herausfordernde Themen. Gestern haben wir uns jetzt hier in diesem Format um Finanzen und Kosten gekümmert im Fokus. Können Sie gerne nachhören. Wenden Sie sich einfach an uns, wenn Sie es gestern verpasst haben. Heute möchten wir über Gestaltungsoptionen reden und personalpolitische Maßnahmen bis hin zu Notbremsen. Und ich möchte Ihnen dazu unsere E.ON-Experten gerne vorstellen. Moment, wenn ich weiterblättern kann. Da haben wir einmal den Carsten Hölscher. Carsten Hölscher ist schon sehr, sehr lange bei uns, ist ein Volljurist und hat einen personalpolitischen Weitblick. Den Jan Andersen, ebenfalls Volljurist, der Leiter unseres Legal Consulting Teams ist. Den Dr. André Geilenkoten, wie ich, Aktuar und wir nennen es immer gerne Trendscout der BAV und Thomas Weiser, Consultant und Plandesigner. Ja, wir haben Dinge, die sind auch einfach mal jetzt zu verarbeiten. Und das ist das Thema Kurzarbeit. Sie werden alle damit zu tun haben in ihrem Unternehmen im Moment. Und die erste Frage, die ich dann gleich dem Jan Andersen stellen will, was ist denn da jetzt einfach als Folge zu tun? Was passiert automatisch bei Kurzarbeit, Jan Andersen? Und was gibt es für Handlungsoptionen für die arbeitgeberfinanzierte Zusage?
Danke, Gundula. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ob sich die Kurzarbeit automatisch auf die arbeitgeberfinanzierte BAV auswirkt oder nicht, das hängt natürlich erstmal und in erster Linie von der Zusage ab, der Versorgungsordnung, ob die darin was regelt, ob da explizit schon das Thema Kurzarbeit eingearbeitet wurde und eben gewisse Maßnahmen und Folgen vorsieht. Ist das nicht der Fall, dann stellt sich die Frage oder ist eben zu beleuchten, ist es eine entgeltabhängige oder entgehaltsabhängige Zusage oder nicht, wo sich dann eben die Reduzierung des Entgelts während der Kurzarbeit dann automatisch auswirken kann oder bei den moderneren beitragsorientierten Zusagen, wie ist denn das Pensions- bzw. das beitragsfähige Einkommen genau definiert? Die meisten betrieblichen Versorgungspläne, die wir so kennen, die sehen noch keine speziellen Regelungen in Bezug auf Kurzarbeit vor. Das wird sich sicherlich in Zukunft ändern nach dieser Situation und Phase, die wir jetzt alle miterleben. Wie Sie wissen, beim Kurzarbeitergeld handelt es sich nicht um Arbeitsentgelt, sondern um eine Entgeltersatzleistung, geregelt im SGB III. Sodass Kurzarbeit in vielen Fällen eben automatisch die Absenkung des pensionsfähigen Einkommens bzw. des versorgungsfähigen Entgelts, wenn es so definiert ist, in der Versorgungszusage zur Folge hat. Auch eine Entgeltumwandlung gemäß § 1a Betriebsrentengesetz ist daraus nicht möglich, nur wenn zusätzlich zum Kurzarbeitergeld noch Entgelt bezahlt wird, also keine Kurzarbeit null vorliegt, kann man noch Entgelt umwandeln. Zu dem Thema werden wir später noch etwas genauer eingehen, beziehungsweise wurde auch gestern von den Kollegen referiert. Abhängig von der jeweiligen Versorgungsordnung werden Mitarbeiter in der Praxis eben während der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes dann oft wie normale Teilzeitmitarbeiter behandelt. Es wird ein Teilzeitgrad oder ein Beschäftigungsgrad ermittelt und eben bei Kurzarbeit Null wird es dann eben auch ein Teilzeitgrad von Null an der Stelle. In beiden Fällen, also einerseits Behandlung wie Teilzeit oder wenn automatisch durch die Entgeltreduzierung sich das eben auswirkt auf den Versorgungsplan, kann das somit automatisch zu einem Absinken der späteren Versorgungsleistung führen, egal ob es jetzt später eine Rente gibt oder ein Kapital. Die Auswirkungen, die wird für die meisten Mitarbeiter beim Versorgungsfalleintritt verhältnismäßig gering sein, weil man ja über viele Jahre der Betriebszugehörigkeit sich seine spätere Leistung erarbeitet, erdient, aufbaut, und da ist jetzt eine Phase der Kurzarbeit sicherlich nicht so dramatisch, aber es kann eben zu Einflüssen kommen auf die Versorgungsleistung, und da ist es eben aktuell so, beziehungsweise bis zuletzt so, dass die Dauer der Kurzarbeit, die war auf maximal 12 Monate beschränkt, und es gab eben zuvor schon die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung des BMAS die Kurzarbeit auf bis zu 24 Monate zu verlängern, und das ist ja jetzt bereits in die Wege geleitet worden und wird voraussichtlich so kommen, dass eben eine Kurzarbeit bis zu 24 Monate möglich ist, das heißt 2 Jahre, die sich dann eben auf die Höhe der Versorgung auswirken können, aber in der Regel nicht besonders stark. Es sind aber Einzelfälle denkbar, in denen eben Effekte auftreten, die man sich vielleicht jetzt im Moment, also im Vorfeld, anschauen sollte. Beispielsweise Mitarbeiter, die unmittelbar nach der Kurzarbeit in die Rente gehen, aus dem Unternehmen ausscheiden, und gerade bei so entgehaltsbezogenen Zusagen, da ist natürlich eine Reduzierung des Entgelts kurz vorm Ausscheiden schon ein Punkt, der sich auswirkt. Da kann man jetzt rechtlich ja auch nicht auf das Gehalt im letzten Jahr abstellen, sondern muss dann schon einen längeren Betrachtungszeitraum, die letzten 5 oder 10 Jahre oder vielleicht die gesamte Beschäftigungszeit zugrunde legen. Aber da wären jetzt auch, wenn es nur in Anführungszeichen 24 Monate sind, das kann schon die Höhe der Leistung schmälern und vielleicht bei diesen Konstellationen tatsächlich auch zu unverhältnismäßig hohen Nachteilen führen. Und da ist eben im jetzigen Moment die Frage, ob sich Unternehmen einen Gefallen dabei tun, wenn jetzt in den Phasen der Kurzarbeit zusätzlich auch diese vielleicht ungewollten Effekte bei der BAV passieren und das ganze Thema mit diesen Effekten zusätzlich belastet wird. Und darum wäre unsere Empfehlung, unser Vorschlag, sich mit diesen potenziellen Auswirkungen im Vorfeld, also jetzt, beschäftigen, sozial ausgewogene Lösungen vorzusehen, und insbesondere, wenn es keine expliziten Regelungen zur Kurzarbeit gibt, sich die Versorgungsregelungen anzuschauen, zu prüfen, was denn die Konsequenzen sind, und dann gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Je nach Versorgungsordnung muss natürlich die Kurzarbeit, wenn man sie entsprechend berücksichtigen möchte, also wenn sie sich tatsächlich dann auch auf die Höhe auswirken soll und darf, das Ganze administrativ umsetzen. Das heißt, Beiträge müssen neu berechnet und angepasst werden. Änderungen der Bemessungsgrundlagen müssen dokumentiert an die verschiedenen Stellen gemeldet werden, intern wie extern. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob bei kürzeren Phasen der Kurzarbeit dieser administrative Aufwand in einem angemessenen oder nicht vielleicht sogar einem ungünstigen Verhältnis zu der potenziellen Kosteneinsparung steht. Und daher kann es für Unternehmen eben jetzt auch eine Chance sein, dass man ein negatives Thema, das Thema Kurzarbeit, die Mitarbeiter verdienen jetzt eben im Moment weniger, mit einem positiven oder an der Stelle vielleicht einen positiven Aspekt versieht und eben keine Kürzungen der BAV aufgrund der Kurzarbeit vornimmt, wenn man sich das eben leisten kann, und Unternehmen machen das im Moment und verzichten eben hier auf Kürzungen der BAV, trotz der schwierigen Lage und Situation.
Ja, da drängt sich eine Zwischenfrage an den Aktuar unter uns auf, André Geilenkoten. Wie wirkt sich das denn auf die Finanzen aus, die Kurzarbeit?
Ja, danke, Gundula. Ich fasse mich kurz, weil die Kollegen haben ja auch gestern schon im gestrigen Webinar darüber berichtet. Wenn wir jetzt Gehalt durch Kurzarbeitergeld ersetzen, wir eine Zusage haben, die irgendwie am Gehalt, sich aufs Gehalt bezieht, daran gekoppelt ist, das ist ja meistens der Fall, dann ist es so, wie der Jan Andersen ja auch sagt, und wenn wir keine sonstigen Vereinbarungen zwischen den Betriebsparteien haben, dann wirkt sich es erstmal aus und dann sinken auch im laufenden Jahr die Pensionskosten, also genauer die Servicekosten, die Dienstzeitaufwendungen, das, was sich die Mitarbeiter erdienen, das wird dann weniger. Und das kann sich dann auch dabei um ein sogenanntes Sonderereignis handeln, nach in der Bilanzierung nach IFRS oder US GAAP, also in der internationalen Bilanzierung. Es ist ein sogenanntes Plan Amendment und da gibt es halt entsprechende Regelungen auch, dass in solchen Fällen dann auch eine Neubewertung des Planes dann auch vorzunehmen ist, wenn man halt Kurzarbeit dann vereinbart. Und dann würde man auch die Restkosten in der Periode, also im laufenden Geschäftsjahr, sozusagen neu kalkulieren. Das kann im Moment eigentlich ganz interessant oder attraktiv durchaus für Unternehmen sein. Wir haben ja auch darüber informiert, im Moment gehen die Zinssätze nach oben. Wir wissen nicht, wie lange das hält. Das ist sicherlich auch eine gewisse besondere Reaktion der Märkte auf die besonderen Umstände. Credit Spreads, Risikokomponenten in den Zinssätzen erhöhen sich, zumindest jetzt zeitweise. Im Moment ist der Rechnungszins deutlich angestiegen. Da kann das dann durchaus interessante Konstellationen für die Bilanzen nach sich ziehen. Aber auch wenn wir, so wie der Jan Andersen ja gerade beschrieben hatte, wenn die Betriebsparteien zu Kurzarbeit das vereinbaren, um die Effekte von Kurzarbeit auf die BAV abzumildern oder auszugleichen. Auch dann kann es so ein Sonderereignis sein, weil es gibt dann ja eine entsprechende Vereinbarung. Auch das kann zu so einer Neubewertung von Kostenkomponenten führen, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Was natürlich auch noch reinspielt, und da kommen die Kollegen, glaube ich, gleich auch nochmal im Detail zu, Entgeltumwandlungen. Im aktuellen Umfeld gehen wir davon aus, dass Entgeltumwandlungen einfach rückläufig sein werden. Sowohl reine Entgeltumwandlungsmodelle, aber auch vielleicht Matching-Systeme. Und auch das kann dann je nach Konditionen so einer Entgeltumwandlung wie Entgeltumwandlungsbeiträge in Leistungen umgerechnet werden, natürlich auch Kostenentlastung für den Arbeitgeber bedeuten.
Vielen Dank, André. Und personalpolitisch, Carsten Hölscher, immerhin fehlen Beiträge zur Sozialversicherung, also auch zur Rentenversicherung, wenn das auch abgemildert ist. Wie kann denn der Arbeitgeber hier Akzente setzen?
Ja, danke für die Frage. Ist natürlich richtig, das haben ja die Kollegen gesagt, dass erstmal durch die Kurzarbeit natürlich das Einkommen, das sozialversicherungspflichtige Einkommen erstmal reduziert wird oder vielleicht sogar auf null runtergefahren wird. Und in der Regel ist ja das Einkommen auch Bemessungsgrundlage für Leistungen aus der Sozialversicherung. Sozialversicherung, da denkt man sicherlich immer erstmal an die gesetzliche Rentenversicherung. Aber wir haben natürlich auch andere Zweige, zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Im Hinblick auf Kranken- und Pflegeversicherung, das ist, denke ich, mehr für die gute Nachricht, hat man da keine Reduktion. Man ist weiterhin versichert. Im Hinblick auf das Arbeitslosengeld wird quasi die Zeit der Kurzarbeit rausgerechnet. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, wieder erwartend nach Kurzarbeit nicht wieder in das normale Arbeitsleben zurückkommt, sondern man würde im Anschluss direkt dann arbeitslos werden, dann würde man letztendlich ein Arbeitslosengeld bekommen, was sich auf Basis des Einkommens vor Beginn der Kurzarbeit beziehen würde. Im Hinblick auf die gesetzliche Rentenversicherung ist es ein bisschen anders. Auch da sinkt jetzt erstmal das sozialversicherungspflichtige Entgelt. Aber da findet insofern eine Abfederung statt. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Bereich der Altersteilzeit. Es Hier bei Kurzarbeit ist es so, dass der Arbeitgeber verpflichtet wird, bis zu 80% des letzten Einkommens quasi an Beiträgen weiter fortzuzahlen in der gesetzlichen Rentenversicherung, sodass hier insofern der Schaden in Anführungsstrichen bei dem Arbeitnehmer, bei dem Mitarbeiter nicht allzu hoch ist. Jetzt im Moment im Rahmen der jetzigen Krise gibt es sogar eine Sonderregelung. Da kriegen also die Arbeitgeber die 80-prozentige Aufstockung oder bis zu 80-prozentigen Aufstockung von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Vielleicht ist das ein guter Hinweis oder eine gute Gelegenheit, darüber nochmal zu berichten. Es gibt im Moment sehr, sehr viele, die Frau Dietrich hat es ja gesagt, wir haben täglich neue Informationen. Es gibt da insofern ein sehr, sehr schönes eine Zusammenfassung vom BMI, wo an sich alle Fragen im Hinblick auf Kurzarbeit, Geld geregelt sind. Hier ist es also so, der Arbeitgeber wird entlastet, muss also die 80% nicht aufstocken, aber der Mitarbeiter wird so behandelt, als wenn er 80% seines sozialversicherungspflichtigen Entgeltes bekommen hätte, sodass sich dann also die gesetzliche Rente dann zwar ein bisschen minimiert, aber nicht so stark. Wir haben das mal ausgerechnet für so einen Durchschnittsverdiener in der Sozialversicherung. Der würde also monatlich ein Einkommen ungefähr von 3.240 Euro bekommen. Und wenn man den da zugrunde legt und sagt, okay, was wäre denn die Reduktion auf 80%, dann würde er bei einem einjährigen Kurzarbeitergeld ungefähr eine Reduktion von 6 Euro von monatlicher Rente für das Jahr in Kauf nehmen müssen. Der Jan Andersen hat es vorhin schon gesagt, Arbeitgeber könnten vielleicht auch auf die Idee kommen, das auszugleichen. Da ist einmal die Möglichkeit, das über die betriebliche Altersversorgung auszugleichen. Also wenn man den Mitarbeiter hier in dem Fall die 6 Euro irgendwie ausgleichen will, dann kann man das über betriebliche Altersversorgung sehr, sehr gut machen. Im Rahmen der Sozialversicherung, also sagen wir mal Sonderzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, da gibt es an sich kaum Möglichkeiten, beziehungsweise wenn es Möglichkeiten gibt, dann beziehen die sich nur auf ältere Mitarbeiter, also Mitarbeiter, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben und dann auch zum Ausgleich von Rentenabschlägen bei einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente. So, das wäre, glaube ich, die Antwort, Gundula.
Herzlichen Dank, Carsten. Thomas Weiser, wir haben ja jetzt gehört, das Einkommen sinkt, das Einkommen der Menschen und Familien wird knapper, aber auch die Arbeitsbelastung der Verwaltungsabteilung oder der Payroll-Abteilung von HR insgesamt, Beratungsbedarf ist da, wird einfach wesentlich größer. Müsste man da nicht aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteresse mal auch irgendwas an den Entgeltumwandlungsprozessen tun?
Ja, zunächst einmal Moin aus Hamburg, darf Sie auch herzlich begrüßen. Gundula, du sagst es genau richtig, auch da gibt es natürlich einiges, was man tun kann in diesen Zeiten. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar unterschiedliche Aspekte beleuchten. Also während einer Kurzarbeit wird der Arbeitnehmer unter Umständen die laufende Entgeltumwandlung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich aufrechterhalten können oder wollen. Und wir haben es schon vorhin gehört, bezieht er ausschließlich Kurzarbeitergeld, dann liegt gar kein entgeltumwandlungsfähiges Entgelt mehr vor. Das heißt, eine Entgeltumwandlung ist dann für diese Zeit gar nicht möglich. Jetzt gibt es eine Sonderregelung für die externen Durchführungswege, sprich Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds. Hier sieht der Gesetzgeber vor, dass für Zeiten, in denen kein Entgelt bezogen wird, der Mitarbeiter aber das Recht hat, eben die Versorgung mit eigenen Beiträgen, das heißt aus dem Nettoeinkommen, fortzuführen. Das wird in vielen Fällen Theorie bleiben. In vielen Fällen wird es so sein, dass der Einzelne seine Prioritäten anders setzen muss. Und das führt dann zwangsläufig zu Einbußen bezüglich seiner Anwartschaften aus solchen Entgeltumwandlungsverträgen. Auf jeden Fall heißt es für den Einzelnen, er muss sich, ob er will oder nicht, mit dem Thema bestehende Entgeltumwandlung auseinandersetzen. Dabei werden Fragen auftreten und der Mitarbeiter wird sich erhoffen, dass der Arbeitgeber ihm diese Fragen auch beantworten kann. Das heißt, es wird da einen großen Beratungsbedarf geben zu Themen wie Beitragsreduzierung, Beitragsfreistellung. Auch das Thema Stundung ist da grundsätzlich ein Thema. Und das heißt, diese Beratungsgespräche, aber auch die Umsetzung von Maßnahmen, ja, Beitragsfreistellung und so weiter, die werden gerade bei großen Unternehmen einen erheblichen Administrationsaufwand verursachen. Und bei dem einen oder anderen Unternehmen wird dies in Zeiten von Notbesetzungen in den HR-Abteilungen oder auch temporären Standortschließungen sicherlich schwierig sein, diesem Bedarf gerecht zu werden. Was kann man tun? Man sollte zumindest mal Ausschau halten, ob es nicht kurzfristig die Möglichkeit gibt, Prozesse zu verschlanken oder vielleicht auch auf externe auszulagern. Man sollte also hier das Gespräch mit dem Versorgungsträger oder dem Berater und Makler suchen. Wichtig in dem Zusammenhang ist es auch jetzt schon an die Zeit nach Corona zu denken. Das heißt, man sollte sehr stark dann in Zukunft das Thema Digitalisierung der Entgeltumwandlung und einen weiteren Ausbau des Employee Self-Service forcieren. Ich kann Ihnen da nur unser eigenes Aon-Portal Aon One Pension ans Herz legen. Ich denke, Ihr Berater, Ihr Kleinlied wird es Ihnen gerne mal vorstellen. Und ich denke, dass der ein oder andere mit Sicherheit da Gefallen an diesen neuen technischen Möglichkeiten finden wird. Komme ich nun zu einem anderen Thema, Matching-Pläne. Also Matching-Pläne heißt, der Arbeitgeber gewährt einen bestimmten Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung, wenn der Mitarbeiter auch bereit ist, Entgelt umzuwandeln. Hier speziell meine ich jetzt aber Systeme, die nicht zusätzlich oder neben einer rein arbeitgeberfinanzierten Versorgung angeboten werden, sondern die quasi die Grundversorgung selbst sind. Es gibt also keine andere Basisversorgung, nenne ich es mal so. Wir kennen aus der Praxis Modelle, wo der Arbeitgeber 2% vom Einkommen einzahlt, wenn der Arbeitnehmer auch 2% einzahlt. Es gibt sogar Unternehmen oder Branchen, wo man gar keinen Arbeitsvertrag bekommt, wenn man diesem nicht zustimmt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, so ein Unternehmen geht temporär in die Kurzarbeit, in die volle Kurzarbeit, dann würden dem Mitarbeiter in der Zeit also nicht nur Beiträge von 2%, sondern gleich von 4% fehlen zu der betrieblichen Altersversorgung. Und da könnte man durchaus drüber nachdenken, wenn die wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers es erlaubt, dass man mal temporär von dem Erfordernis der Entgeltumwandlung für die Gewährung der Arbeitgeberbeiträge Abstand nimmt. Ja, man könnte also hier ein Zeichen setzen und ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiter das auch wertschätzen würden und dann umso motivierter nach dem Ende der Krise bereit wären, mit diesem Arbeitgeber zusammen wieder das Schiff auf Kurs zu bringen. Nächstes Thema, tarifliche Altersvorsorge. Hier haben wir oftmals Fristen, bis wann also die Umwandlungsvereinbarung abgeschlossen werden muss. Ich weiß es im Bereich der Papiertarifförderung, Stichtag 30. September. Hier sollten vielleicht mal die Tarifvertragsparteien drüber nachdenken, ob man diese Frist in diesem Jahr nicht nach hinten schiebt, einfach um möglichst vielen Mitarbeitern, die erstmalig daran teilnehmen können, auch den Zugang zu diesen tarifvertraglichen Leistungen zu geben. Ein anderer Punkt ist, wir kennen natürlich in vielen Unternehmen auch sogenannte Deferred Compensation Pläne, oftmals Pläne für, ich nenne es mal, Besserverdiener, die einfach die Möglichkeit bieten, variable Bezüge zugunsten einer Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung einzusetzen, wo ich jedes Jahr neu die Entscheidungsmöglichkeit habe. Hier sollten vielleicht die Arbeitnehmer auch einmal Verständnis dafür aufbringen, dass dieses Angebot auch vielleicht abweichend von den Regularien in diesem Jahr nicht unterbreitet werden kann. Denken Sie beispielsweise daran, dass ich aus im April fälligen Boni umwandeln kann. HR ist vielleicht im Moment kaum besetzt und hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, dass alle im Homeoffice am Notebook sitzen. Dann würde man sicherlich auch mal an die Mitarbeiter appellieren, habt Verständnis dafür, dass es in diesem Jahr nicht geht. Sicherlich sollte dann aber gewährleistet sein, dass der Mitarbeiter anderweitig die Möglichkeit hat, zumindest seinen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung bis zu den 4% der BBG auch auszuschöpfen. Das jetzt einmal mal ein Überblick über verschiedene Facetten, die man sicherlich bedenken kann in diesem Zusammenhang. Weitere Themen zur Entgeltumwandlung haben wir gestern schon in dem Webinar besprochen und insofern verweise ich auch auf die gestrige Veranstaltung.
Danke. Ja, herzlichen Dank, Thomas Weiser. Carsten Hölcher, jetzt nochmal. Wir haben jetzt viel über Folgen gesprochen, von Maßnahmen, die im Prinzip eingeleitet worden sind und die jetzt umzusetzen sind, und im Prinzip reagieren wir drauf. Aber wir wollen ja das Heft in die Hand nehmen. Klar, wir wissen alle über die arbeitsrechtlichen Schranken in der BAV und die Rahmenbedingungen und welche Dinge letztendlich mit welchem Aufwand zu ändern sind und welche nicht. Aber welche Dinge gibt es denn, die unter Umständen auch schnell Entlastung bringen können und man möglicherweise auch in dieser Situation Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter überzeugen kann, dass eben im Hinblick auf Kosten, Liquidität oder Personalengpässe Handlungsbedarf besteht?
Richtig, ja. Wir hatten ja in den ersten Minuten an sich mehr oder weniger darüber geredet, wie man jetzt Effekte durch die Kurzarbeit abmildern kann, indem man an sich letztendlich ein bisschen mehr ausgibt für die betriebliche Altersversorgung. Jetzt geht es darum, wenn das Unternehmen letztendlich dazu nicht in der Lage ist, das zu tun, wie kann man umgekehrt vielleicht noch die Kosten der betrieblichen Altersversorgung zusätzlich reduzieren. Und da ist es halt so, da hat man die Möglichkeit, jetzt sagen wir mal, unterschiedlicher Dosierungen, so möchte ich das mal sagen. Also relativ zarte Eingriffe, aber teilweise auch ein bisschen tiefer greifende Eingriffe. Vielleicht der Eingriff, der am wenigsten scharf ist, wäre erstmal, dass man versucht, die Dynamisierung von Zusagen einzufrieren. Also wir kennen das zum Beispiel bei entgehaltsbezogenen Zusagen oder auch einkommensrelevanten Zusagen, wo man einfach eine Dynamisierung durch die Gehaltserhöhung, die jährlichen hat, oder zum Beispiel irgendwelche Zinsen, die versprochen worden sind, wo man zum Beispiel versucht, die Steigerung der Lebenshaltungskosten auszugleichen. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mit dem Betriebsrat darüber zu verhandeln, ob man sagt, okay, man setzt die Dynamik erstmal aus oder versucht in Zukunft eine flachere Dynamik zu vereinbaren. Eine andere Möglichkeit wäre, auch in die Zuwächse einzugreifen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, beitragsorientierte Zusagen haben, dass man für einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel Beiträge aussetzt oder Beiträge reduziert. Das Aussetzen könnte man machen für einen Zeitraum, der befristet ist, also zeitlich befristet ist. Man könnte aber auch die Befristung dann auslaufen lassen, wenn man irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennziffern erreicht. Soll heißen, dass sich das Unternehmen letztendlich irgendwann mal erholt hat. Man könnte sich auch überlegen, man hat ja viele beitragsorientierte Systeme, wo teilweise noch relativ komfortable Zinssätze vereinbart worden sind, und an die kommt man oder wollte man vielleicht in der Vergangenheit nicht so rangehen. Und das wäre jetzt an sich eine Möglichkeit zu sagen, okay, an sich kann sich ein schwaches Unternehmen gerade heute, sagen wir mal, diese Zinssätze nicht mehr leisten. Und dass man vielleicht nicht für die Vergangenheit, aber zumindest bezogen auf die Zukunft die Zinssätze reduziert auf ein Maß, was das Unternehmen letztendlich besser verkraften kann. Das wären also letztendlich die Themen, die ich mir vorstellen könnte. Nun ist es aber oft so, dass die Situation in den Unternehmen ja nicht nur so ist, dass man einen Plan hat, sondern man hat in der Regel ja so eine historisch gewachsene Planstruktur. Und es gibt dann immer irgendwelche Nischen, vielleicht aus irgendwelchen Zukäufen oder so, wo dann immer 20, 30 Mitarbeiter vielleicht noch unter einem sehr, sehr großzügigen Plan erfasst sind. Und was man in der Vergangenheit gemacht hat, man hat versucht, diese Pläne einfach zu negieren und hat oft gesagt, na ja, da lohnt sich der Aufwand nicht, wenn wir jetzt die in der Harmonisierung zum Beispiel mit einbeziehen. Und da glauben wir, dass an sich in der heutigen Zeit, wo an sich Solidarität gefragt ist und wo an sich auch die Botschaft im Vordergrund steht, dass man solche Pläne gerade in der heutigen Situation lieber nicht aussparen sollte, sondern auch von diesen Mitarbeitern letztendlich einen Beitrag leisten sollte für die Gesundung des Unternehmens.
Danke, Carsten. Jetzt haben wir die Situation, dass ja viele Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Zeiten werden für die Familie gebraucht. Bieten sich denn da nicht Tauschgeschäfte an, insbesondere wenn dann auch in den Familien zusätzlich noch das Geld knapp ist? André Geinkutten, gibt es da vielleicht ein paar kreative Ideen?
Ja, danke, Gundula. Ja, ich glaube, der Schlüssel ist, so wie es auch gerade beim Carsten Hölscher ja schon angekündigt ist, Solidarität. Das ist hier auch in der BAV im Zusammenwirken zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wichtig, wie überall jetzt in der Gesellschaft. Wenn die Arbeitnehmer hier an der Verzicht an der richtigen Stelle sozusagen vielleicht üben, dabei dran, da können sie wirklich helfen, dass der Arbeitgeber heil durch die Krise kommt und damit sichern sie ja auch ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft. Und natürlich genauso gut dürfen sie dann auch hoffen und erwarten, dass der Arbeitgeber natürlich in späteren guten Zeiten das dann auch diesen Verzicht auch wieder kompensiert. Und jetzt ganz konkret, denke ich, gibt es da schon eine ganze Menge Dinge, über die man nachdenken kann, die helfen und die für beide eigentlich hilfreich sind, Win-Win sozusagen. Was wir uns vorstellen können, gewisse Benefits, Leistungen, Jubiläumsgelder beispielsweise, warum das nicht mal in Zeit umwandeln und diese Zeit dann jetzt nutzen, um die nötige Zeit für eine Kinderbetreuung, die du angesprochen hast, beispielsweise zu ermöglichen oder halt Zwangsurlaube, Überkapazitäten sozusagen leichter zu gestalten. Auch für den Arbeitgeber ist das ja dann eine gute Situation. Verpflichtungen, die Verbindlichkeiten vermindern sich und auch zukünftige Cashbelastungen werden vermieden. Und das gibt dem Arbeitgeber einfach für die Zukunft dann auch entsprechende finanzielle Spielräume. Was mir sonst einfällt, Zeitwertkonten, Altersteilzeitmodelle. Bei Zeitwertkonten kann man doch jetzt auch hergehen, wenn dort Zeit Guthaben bestehen, warum die jetzt nicht in diesen Zeiten dann auch nutzen, durchaus vielleicht eine Ausnahmeregelung, sehen vielleicht die Modelle jetzt nicht vor oder ist nicht der Standardfall, aber da kann man sicherlich jetzt auch sehr schnell und unkompliziert zwischen den Betriebsparteien eine entsprechende Regelung finden, dass man da sich gut aufstellt und das gut und flexibel nutzen kann. Und man kann auch übrigens negative Wertguthaben aufbauen, auch ein Zeitwertkonto und das dann später entsprechend abarbeiten. Warum nicht? Und auch Alterszeitwert, das ist natürlich jetzt nicht für alle Mitarbeitergruppen geeignet, sondern für diejenigen, die dann halt natürlich rentennahe sind. Aber auch das kann helfen und es muss ja nicht immer das traditionelle Blockmodell sein, erstmal noch 100% arbeiten, obwohl man in Teilzeit ist und dann später die Freistellung. Warum nicht auch umgekehrt? Erstmal eine gewisse Freistellungszeit und dann die Arbeit dann leisten, wenn sie gebraucht wird, wenn sie nach der Krise umso stärker wieder anfällt. Und letzter Punkt, der mir noch so einfällt, mehr aus der Arbeitgebersicht, warum nicht auch mal um gewisse Liquiditäts kurzfristige Liquiditätsengpässe vielleicht zu mitigieren. Man kann auch mit Mitarbeitern, ausscheidenden Mitarbeitern oder auch vielleicht Leistungsempfängern in der Ratenzahlung beispielsweise mal um Aufschub von Kapital- oder Ratenleistungen vielleicht reden. Das muss ja nicht lange sein, aber kann damit vielleicht gewisse Engstellen umschiffen oder vermeiden. Und wenn man das rechtzeitig macht, ist das auch unseres Erachtens mit negativen steuerrechtlichen Auswirkungen verbunden.
Vielen Dank, André Geinkutten. Jetzt haben wir viele Sachen gehört. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir den Juristen nochmal dazu befragen, welche Risiken gehen denn mit solchen Maßnahmen einher? Was ist denn da zu beachten, Jan Andersen?
Ja. Bei den eben dargestellten Überlegungen, welche Maßnahmen für die Belegschaft jetzt schnell Entlastung bringen könnten und den möglichen Tauschgeschäften, stellt sich natürlich wie immer auch die Frage, gibt es rechtliche Risiken, die ich hier beachten muss? Wenn ja, nehme ich diese ausgerechnet jetzt in dieser besonderen Situation mehr in Kauf als zuvor? Ganz klar, im Moment existiert logischerweise noch keinerlei Rechtsprechung, insbesondere nicht zu unserem Thema BAV, zu Maßnahmen, die jetzt aufgrund dieser Krise, die es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gab, getroffen werden. Das heißt, man ist jetzt hier quasi auf einem schon Neuland. Aber außergewöhnliche Situationen, die erfordern eben auch außergewöhnliche Maßnahmen. Und keiner von uns allen weiß im Moment, wie einschneidend die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie für die Unternehmen noch sein werden. Von daher muss man sich die arbeitsrechtliche Zulässigkeit von Eingriffen grundsätzlich natürlich wie immer anschauen, prüfen. Bekanntermaßen ist ein Eingriff zum einen abhängig von der zugrunde liegenden Rechtsgrundlage, und wenn wir eben beispielsweise bei Betriebsvereinbarungen, die geändert werden, abgeändert werden sollen, sind, gilt es, die Drei-Stufen-Theorie des Bundesarbeitsgerichts zu berücksichtigen. Die ist Ihnen allen bekannt, und je nach Intensität der Eingriffe müssen daher grundsätzlich entsprechende Rechtfertigungsgründe vorliegen. Was auch bekannt ist, nichts Neues ist, dass eben wirtschaftliche Gründe seitens der Rechtsprechung bereits anerkannt wurden, um eben in die zweite und dritte Stufe, also die Dynamik auf die erste und zukünftige Anwartschaftssteigerungen einzugreifen. Aber eben bei derartigen Eingriffen ist das Ganze Thema und die Durchführung immer auch von einer ausführlichen und gründlichen Aufbereitung, Dokumentation und Nachweisen verbunden. Und gerade in der jetzigen Phase, wo es eben schnell gehen muss, wo man Dinge schnell umsetzen möchte und muss, ist es natürlich kontraproduktiv, hier lang und breit sich eine Begründung zusammenzuschustern. Wobei natürlich in der aktuellen Situation das Rechtsinstitut einer Störung der Geschäftsgrundlage, auf dem die von der Rechtsprechung entwickelte Drei-Stufen-Theorie ja basiert und fußt, sicher gut herangezogen und auch zur Begründung verwendet werden kann, um die Reaktion, um die Maßnahmen auf die Krise zu rechtfertigen. Aber nichtsdestotrotz, gleichwohl, ist es unseres Erachtens jetzt gerade im Moment, wo es schnell gehen muss, unsere Empfehlung und das, was wir besser vertreten würden und könnten, eben vorübergehende Eingriffe innerhalb der dritten Stufe in zukünftige Anwartschaftszuwächse anzugehen, sich zu überlegen, also zukünftige Anwartschaftssteigerungen auszusetzen, die dann eben im Nachgang, wenn es dem Unternehmen wieder besser geht, auszugleichen, sodass dann am Ende des Tages bei Eintritt des Versorgungsfalls möglicherweise dann gar keine Nachteile oder Verschlechterungen bei der Höhe der Leistung eingetreten sind, aber man eben jetzt im Moment die Möglichkeit eben hat, Liquidität im Unternehmen zu halten. Bei den vorhin angesprochenen möglichen Tauschgeschäften und den vorhandenen Tools wurden ja auch die Zahlwertkonten angesprochen, und zu den Zahlwertkonten wollte ich auch noch kurz zwei, drei Aus- und Nebenwirkungen der Langzeitkonten auf die Kurzarbeit anmerken. Wenn wir uns die Ansparphase bei Langzeitkonten anschauen, dann ist es mittlerweile so, dass unabhängig davon, welche Freistellungszwecke ein Zeitwertkonto vorsieht, im Falle von Kurzarbeit muss ein Wertguthaben nicht automatisch aufgelöst werden oder ist man nicht gezwungen. Die Wertguthaben sind damit anders als früher vollständig vor einem zwangsweisen Abbau in Zeiten der Kurzarbeit sicher. Weiterer Punkt während der Ansparphase, ähnlich wie bei der Entgeltumwandlung, wenn kein Entgelt neben dem Kurzarbeitergeld vorliegt, dann können auch keine Einbringungen, kein weiterer Aufbau des Langzeitkontos erfolgen, weil eben das Kurzarbeitergeld genauso wie bei der Entgeltumwandlung nicht umwandlungsfähig ist, sodass eben weitere Einbringungen in der Zeit möglicherweise eben nicht vorgenommen werden können. Was die Freistellungsphase anbelangt, wie bereits zuvor angedeutet, können Arbeitgeber und Mitarbeiter, wenn es eben noch keine Regelung aktuell gibt, übereinkommen und jederzeit jetzt über eine freiwillige Nutzung des Wertguthabens in der Krise sich einigen, hätte eben den Vorteil, dass ein Mitarbeiter mehr Geld, mehr finanzielle Möglichkeiten hat im Rahmen der Freistellung aus einem Wertguthaben als ein Kurzarbeitergeld, das ja aktuell in Höhe von 60% des letzten Nettos beziehungsweise für Familien 67% vorsieht. Geht ein Mitarbeiter erst nach dem Bezug von Kurzarbeit in die Freistellung, ist es unseres Erachtens, was die Angemessenheit des Freistellungsgehalts anbelangt, sachgerecht die Zeit der Kurzarbeit auszublenden, ähnlich wie wir es vorhin gehört haben bei der Altersteilzeit, dass man eben die Zeiten vor der Kurzarbeit und das Entgelt, das Arbeitsentgelt der letzten 12 Monate vor der Kurzarbeit hier berücksichtigt, weil eben mit der Regelung der Angemessenheit verhindert werden soll, dass der Sozialversicherungsschutz mit Minimalbeträgen aufrechterhalten werden kann oder dass sich durch die Zahlung eines niedrigeren Gehalts der Zeitraum, für den es hier einen Sozialversicherungsschutz gibt, extrem verlängert wird. Und außerdem soll durch die Anforderung der Sozialversicherungsträger oder des Sozialversicherungsrechts des angemessenen Gehalts erreicht werden, dass der bisherige Lebensstandard auch in der Freistellungsphase in etwa gewahrt bleibt. Und daher ist es unseres Erachtens sachgerecht, dass eben hier nicht auf die Zeit und die finanziellen Mittel der Kurzarbeit abgestellt wird, sondern auf die Zeit, bevor der Mitarbeiter in diese Kurzarbeit gegangen ist.
Vielen Dank, Jan Andersen. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge schon gehört zu diesem Thema, wie aktive Mitarbeiter, also Mitarbeiter der existierenden Belegschaft, dem Unternehmen zur Seite stehen können und durch die Krise helfen, indem sie auf bestimmte Dinge verzichten. Wer jetzt schon in Rente ist, ist da fein raus oder wäre da, Thomas, nicht auch ein Solidarbeitrag der Leistungsbezieher denkbar?
Also zu dieser Frage habe ich eine ganz klare Meinung. Ich hoffe, dass meine Eltern sich nicht eingewählt haben, weil die Antwort für mich ist ganz klar, es ist nicht verwerflich, jetzt auch von den Rentnern einen entsprechenden Solidarbeitrag einzufordern. Und ich möchte das im Folgenden begründen, warum ich das so sehe. In Zeiten von Corona ist es so, dass Politiker, Wissenschaftler, Ärzte, aber eben auch ganz große Teile der Bevölkerung versuchen, gerade die älteren Menschen zu schützen, da diese als besonders gefährdet gelten. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass es eine ganze Reihe von Hilfsaktionen gibt zugunsten der Älteren. Denkt mir daran, dass man Einkäufe erledigt. Ich habe im Fernsehen aber auch gesehen, dass Künstler spontan Konzerte gegeben haben vor Altenheim, um die isolierten Bewohner eben zu unterhalten. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Beispiele für diese Hilfsaktionen. Und man kann also unter dem Strich sagen, gerade die Älteren, die Rentner erfahren im Moment eine große Solidarität. Hinzu kommt, dass sie ein Stück weit privilegiert sind, denn die Rentner müssen sich keine Sorgen machen bezüglich finanzieller Einbußen. Ich lasse jetzt mal Einkünfte aus Kapitalvermögen außen vor. Denke zunächst mal an die gesetzliche Rente. Die gesetzliche Rente ist zum einen sicher und sie wird Mitte des Jahres auch um einen nicht unerheblichen Prozentsatz erhöht. Wir reden von 3,45% in den alten und 4,2% in den neuen Bundesländern. Und hinzu kommt, der frühere Arbeitgeber hat keine Möglichkeit, die laufende Betriebsrente angesichts der Krise zu kürzen. An der Stelle ein kurzer Exkurs. Manches Unternehmen wird vielleicht genau diese Krise zum Anlass nehmen, jetzt doch mal über die Einführung einer reinen Beitragszusage nachzudenken, die ja durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz in den Katalog der zulässigen Zusagetypen aufgenommen wurde. Und diese Zusageform bietet ja die Möglichkeit eben, dass auch Leistungen in der Bezugsphase reduziert werden, ohne dass der Arbeitgeber das Delta wieder ausgleichen muss. Ich glaube schon, dass diese Zusageform, der am Anfang sehr skeptisch begegnet wurde, vielleicht allein aufgrund dieser Krise jetzt auch vielleicht ein bisschen Auftrieb verliehen wird. Aber kommen wir zurück zu den laufenden Betriebsrenten. Die Rentner sind auch insoweit geschützt. Sollte der ehemalige Arbeitgeber in die Insolvenz gehen, dann wird die Betriebsrente vom Pensionssicherungsverein weitergezahlt werden. In den meisten Fällen in der vollen Höhe, es sei denn, man hatte so hohe Zusagen, dass man oberhalb der Sicherungsgrenzen liegt, und natürlich immer unter der Maßgabe, dass das Insolvenzsicherungssystem angesichts der Krise und möglicher zahlreicher und großer Insolvenzen jetzt nicht kollabiert, wovon ich jetzt aber erstmal nicht ausgehe. Wenn ich mir das also vor Augen führe, eine sichere gesetzliche Rente, die auch noch steigt, eine Leistung aus der betrieblichen Altersversorgung, die eigentlich unantastbar ist, da könnte man ja zumindest eine moralische Verpflichtung, will ich es mal nennen, der Rentner ableiten, sich gegenüber den Jüngeren, die sich nicht nur finanziellen Einbußen, sondern auch Zukunfts- und Existenzängsten ausgesetzt sehen, aber vielleicht auch gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber solidarisch zu verhalten. Und das fängt bereits im Kleinen an. Jetzt könnte der Rentner zum Beispiel klaglos akzeptieren, dass in diesem Jahr mal keine Rentnerweihnachtsfeier veranstaltet wird oder dass andere Goodies ausgesetzt werden, auch wenn die auf einer betrieblichen Übung beruhen. Mehr Potenzial bietet sicherlich das Thema betriebliche Altersversorgung, Betriebsrente. Jetzt gehen meine Überlegungen nicht so weit, von dem einzelnen Rentner zu erwarten oder zu fordern, dass er auf einen Teil seiner Rente dauerhaft oder auch nur temporär verzichtet, was ohnehin auch nicht ganz so einfach ist. Aber der Rentner könnte ja zumindest mal ein Auge zudrücken, wenn seine Betriebsrente nicht turnusgemäß, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt angepasst wird. Und ich möchte jetzt ein bisschen nochmal die gesetzliche Anpassungsregelung skizzieren. Nach der Grundsatzregelung ist es ja so, dass der Arbeitgeber alle 3 Jahre eine Anpassung der laufenden Leistung zu prüfen hat und hierüber nach billigem Ermessen auch zu entscheiden hat. Das Ganze gilt immer dann, wenn die Zusage nicht eine garantierte Anpassung der laufenden Rente um 1% vorsieht, wobei diese Möglichkeit erst für Zusagen geschaffen wurde, die nach 1998 erteilt wurden. Wir reden also grundsätzlich über diese 3-jährigen Anpassungszeitraum. Das heißt jetzt aber nicht zwingend monatsgenau bezogen auf den individuellen Rentenbeginn. Nach der Rechtsprechung ist die sogenannte Bündelung zulässig, sodass der Arbeitgeber nicht wirklich in jedem einzelnen Monat nur einzelne Rentner auf eine Anpassung hin überprüfen muss. Nach meiner Erfahrung wird typischerweise immer zum 1.7. eines Jahres gebündelt, sodass die nächsten Rentenanpassungen in vielen Unternehmen jetzt zum 1. Juli anstehen dürfen. Wie hoch ist denn der Anpassungsbedarf? Was müsste man im Falle einer Vollanpassung gewähren? Nun, nach der typischen Regelung oder Verfahrensweise in der Praxis nimmt man, so wie das Gesetz es auch vorsieht, den Anstieg des Verbraucherpreisindex in diesem zurückliegenden 3-Jahres-Zeitraum. Es gibt eine Alternativregelung. Ja, da müsste man auf die Nettolohnentwicklung vergleichbarer Arbeitnehmergruppen in dem Unternehmen schauen. Das ist allerdings sehr komplex und findet deswegen in der Praxis keine Bedeutung. Wir reden also letztendlich vom Ausgleich des Kaufkraftverlustes. Um mal eine Größenordnung zu nennen, in den letzten 3 Jahren, wenn ich mir die Februarindizes angucke, waren das rund 4,3%. Ich vermute mal, dass es jetzt bis Juli sich nicht großartig ändert. Wir würden also zum 1.7. über eine Größenordnung von 4% plus minus x sprechen in Sachen Rentenanpassung. Jetzt ist es so, dass eine Rentenanpassung nicht unter allen Umständen vorgenommen werden muss, sondern, ich habe es ja eben gesagt, nach billigem Ermessen. Man darf also die eigene wirtschaftliche Lage berücksichtigen und natürlich auch die Belange der Rentner. Und eine Anpassung darf zulässigerweise unterbleiben, wenn die Anpassung den Arbeitgeber wirtschaftlich überfordern würde. Jetzt reicht es aber nicht, dass der Arbeitgeber dem Rentner einfach schreibt, in diesem Jahr geht's nicht, das würde mich überfordern, sondern muss einen Nachweis erbringen. Und das ist eine sehr schwierige Geschichte. Zum einen ist es eine sehr zeitaufwendige Aufgabe, diesen Nachweis zu erbringen und gerade in der aktuellen Situation auch sehr schwierig, denn die Beurteilung, die darf nicht allein vergangenheitsbezogen durchgeführt werden. Es reicht also nicht zu sagen, in den letzten Jahren ging es mir nicht so gut als Arbeitgeber. Es reicht aber auch nicht, auf die aktuelle Ist-Situation abzustellen, sondern nach der Rechtsprechung muss das Ganze zukunftsbezogen beurteilt werden. Muss ich Ihnen sagen, es ist unglaublich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, schon jetzt zu sagen, welche mittel- und langfristigen Folgen Corona auf die Eigenkapitalverzinsung der Unternehmen haben wird. Und das ist ein ganz zentrales Kriterium bei diesem Nachweis. Das heißt, diesen Nachweis zu erbringen, so wie die Rechtsprechung hier erfordert, ist im Moment etwas schwierig. Aber nur wenn ich den Nachweis erbringe, gilt dann die unterbliebene Anpassung dann als auch zu Recht unterblieben und ich muss sie in der Zukunft nicht nachholen. Jetzt gibt es viele Unternehmen, ich kann Ihnen aus der eigenen Erfahrung sagen, es sind weiß Gott nicht alle, es gibt aber viele Unternehmen, die haben sich in der Vergangenheit immer ganz strikt an das Gesetz und an die Rechtsprechung gehalten. Aber auch denen sei zumindest mal nahegelegt, vielleicht mal drüber nachzudenken, ob man nicht jetzt doch ein bisschen davon abweicht unter Verweis auf die aktuelle Ausnahmesituation. Muss letztendlich die Risiken dann abwägen. Aber man könnte ja die Rentner herantreten und Verständnis, um Verständnis für einen Aufschub der Rentenanpassung zu haben. Also man könnte ihnen ja zum Beispiel sagen, es gibt sicherlich verschiedene Ausgestaltungen, aber man könnte den Rentnern in Aussicht, dass die Rentenanpassung 12 Monate verschoben wird, dass ich mir dann Mitte 2021 eben den 4-jährigen Anstiegsindex anschaue und wenn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens es erlaubt, dass sich die Renten dann um einen entsprechend höheren Prozentsatz an. Dann könnte man auch mal überlegen, ob es noch für das Jahr des Aufschubs vielleicht noch eine Nachzahlung von Erhöhungsbeträgen gibt. Da sind sicherlich noch ganz viele andere Varianten denkbar. Wenn Sie mich fragen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es in solchen Fällen, wo man abweicht von dem Gesetz und von der Rechtsprechung, dass es dort nicht zu einer klaren Welle gehen. Insofern, wie gesagt, man sollte als Arbeitgeber dass man die richtigen Chancen abwägen und auch ein Stück Qualität der Rentner bauen. Wie groß ist jetzt das Reputationsrisiko für den Arbeitgeber? Wenn bekannt wird, er hat eine Rentenanpassung in der jetzigen Zeit nicht durchgeführt. Ich persönlich denke, dass es bei der arbeitenden Bevölkerung überhaupt nicht auf Verständnis stoßen würde, wenn die Rentner sich darüber beklagen, dass der Arbeitgeber eine laufende Rente nicht anpasst und die Rentner damit eine Opferbereitschaft dokumentierten, weil man eben fairerweise sagen muss, die Rentner eigentlich im Moment, wie ich es am Anfang sagte, ein bisschen privilegiert sind, was eben finanzielle Einbußen angeht. Soweit von meiner Seite.
Dankeschön, Thomas. Leider stand in dem letzten Teil deiner Ausführungen irgendjemand zwischen Hamburg und den Zuhörern auf der Leitung. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem verstehen, was der Inhalt war. Ansonsten vertröste ich Sie vielleicht auf die schriftliche Unterlage, wenn Ihnen da das eine oder andere entgangen ist. Aber so ist das nun mal in diesen Zeiten und bei diesen Formaten. Alle Leitungen sind überlastet und manchmal sitzt eben dann auch ein Vögelchen auf der Telefonleitung. Wir kommen zur letzten Frage und das ist eine ganz wichtige Frage, die ich zum Abschluss nochmal an den Carsten Hölcher stellen möchte. Carsten, Kommunikation ist alles. Wie hole ich denn die Arbeitnehmer und ihre Arbeitnehmervertreter ab? Leider, wir sind am Ende fast. Kurze Antwort bitte.
Ja, das ist sicherlich hier ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil am Ende des Tages geht es um Solidarität, um Verzichten. Und unsere Empfehlung wäre jetzt, sagen wir mal, das Thema auf eine höhere Ebene zu stellen, erstmal darüber zu reden, was an sich Sinn der Regelung ist, die man abschließen möchte und in welchem Kontext. Wichtig ist es nach unserer Meinung, hier die betriebliche Altersversorgung jetzt nicht als, was sie in der Vergangenheit immer den Ruf hatte, als ein starres, sperriges Modul darzustellen, was letztendlich Krisen auslösen kann und auch Unternehmen dann auch tatsächlich in Existenzängste oder in Existenzschwierigkeiten bringt, sondern dass man versucht, betriebliche Altersversorgung in heutiger Zeit flexibel zu gestalten. Wir haben das ja letztendlich hier heute auch schon diskutiert, welche Möglichkeiten man hat, dass man versucht, Win-Win-Situationen zu finden, die vielleicht im Moment die Situation des Unternehmens ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen, so dass man die Chance hatte, für die Zeit nach der Krise dann Lösungen zu finden, wo das Unternehmen dann auch wieder ein bisschen was zurückgeben kann, sodass an sich betriebliche Altersversorgung nicht das ist, was man in der Vergangenheit immer gesagt hat, ein flexibles, unflexibles, existenzgefährdendes Programm, sondern hier in der Krise eher ein Programm, was Unternehmen, aber auch Mitarbeiter hilft, nachhaltig zu agieren.
Ja, vielen Dank, Carsten. Wir haben einige Punkte angerissen. Man hätte sicherlich zu den einzelnen Punkten noch sehr viel mehr sagen können. Ich denke, ganz wichtig im Moment ist, dass alle Beteiligten miteinander reden. Reden Sie mit uns, mit Ihren Arbeitnehmern, mit Wirtschaftsprüfern, wenn notwendig, mit allen beteiligten Personen und Stellen und Organisationen. Wir müssen neu denken und neu denken ist ja auch immer was weitere Möglichkeiten bietet. Werben wir weiter gemeinsam für betriebliche Altersversorgung und beweisen wir, und das ist das gleiche Schlusswort wie gestern für alle, die dabei waren, beweisen wir gemeinsam, dass die BAV krisentauglich ist. Ich denke, das ist das Beste, was wir dafür tun können. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wir möchten dieses Format jetzt gerade in Zeiten wie diesen gerne fortsetzen. Und je nachdem, wenn wir Themen sehen, die besprechenswert sind und wo wir uns vorstellen können, dass wir sie dafür gewinnen können, werden wir eine Folge 3 oder 4 oder 5 aufsetzen, auch ganz kurzfristig. Sehr gerne machen wir das auch interaktiv. Wenn Sie also Themen haben, die Sie heute noch vermisst haben oder die vielleicht auch erst in den nächsten Tagen oder Wochen auftreten, bitte wenden Sie sich einfach an uns. Wir nehmen das sehr, sehr gerne auf und würden uns freuen, Sie auch in weiteren Teilen dieses Formates wieder begrüßen zu können. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Resttag.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.